Ja, also neben einem Weltmeister hat man jetzt also auch noch einen UEFA Champions League-Sieger im Kader. Er ist zwar nicht offiziell UEFA Champions League-Sieger, aber er hat mit der Trophäe gepostet auf Instagram 2020. Es ist ja fast das Gleiche, also.
Einer der stressigsten Tage im Kalenderjahr im Profifußball ist sehr wahrscheinlich der Transfer Deadline Day, denn Teams versuchen, ihren verkorksten Saisonstart wieder gut zu machen, indem sie schnell Transfers tätigen. Vereinsverantwortliche wollen einfach ihre Jobs retten, wenn sie in der Bredouille sind, wenn sie schon in der Krise stecken. Oder Spielerberater wollen ihre Spieler womöglich ganz schnell woanders hinbekommen, ob es über Leihen war, ob es über Transfers ist, damit sie dort ihre Karriere weiterentwickeln können. Aber bevor wir dann auf den Transfer Deadline Day in der zweiten Fußball-Bundesliga blicken, wollte ich dich mal fragen, lieber Jonas, was war für dich so in der aktuellen Zeit der größte Deadline Day Transfer aller Zeiten?
Ja, ich habe da viel hin und her überlegt und mein persönlicher Top-Transfer liegt schon ein wenig zurück. Und ich habe da eigentlich so ein bisschen was vorbereitet jetzt, was ich jetzt ablesen werde. Denn mein Top-Deadline-Day-Transfer ist 2005 wechselte dieser jemand vom Tabellensechsten seines Landes zum Tabellenzweiten und verließ damit seinen Ausbildungsverein im Alter von 19 Jahren. Er wurde zuvor als Spaniens Newcomer des Jahres und auch als UEFA-Newcomer des Jahres gewählt und sein neuer Verein legte stolze 27 Millionen Euro für ihn auf den Tisch. Er entwickelte sich sofort zur Stammkraft und stand bereits in 33 Spielen in der Startelf. Zudem debütierte er auch in der UEFA Champions League und absolvierte dort 7 Spiele. In den darauffolgenden Jahren entwickelte er sich zum absoluten Leistungsträger seiner Mannschaft und gewann 2007 seine erste nationale Meisterschaft in seinem Heimatland. Ein Jahr später wurde er mit der Nationalmannschaft Europameister. Im Alter von 22 hatte er also schon mehr Titel gewonnen als die meisten Profifußballer in ihrer gesamten Karriere. Doch wer wäre er, wenn er da aufhören würde? In seinen insgesamt 16 Jahren bei seinem Verein, der ihn 2005 aus Sevilla loseiste und mit ihm eine neue Ära begann, gewann er 4 weitere nationale Meisterschaften, zweimal den Pokal und ganz nebenbei halt auch mal noch 4-mal die Champions League. Und als wäre das nicht genug, wurde er 2010 Weltmeister, 2012 Europameister, zum zweiten Mal. Und ja, man hätte bei Real Madrid wahrscheinlich viele Deadline-Day-Transfers nennen können. Ich habe erst überlegt, ob ich Ronaldo nehme, der von Inter gekommen ist damals, oder auch Gareth Bale. Aber ich habe mich dann doch für Sergio Ramos entschieden, da er, glaube ich, den Verein am meisten geprägt hat in seiner Zeit, wo er da war. Und halt einfach auch deutlich erfolgreicher nochmal war als ja, die beiden anderen Konkurrenten. Und deswegen ist Sergio Ramos für mich der beste Deadline-Transfer aller Zeiten.
Ja, insbesondere wenn man an Real Madrid denkt, insbesondere in der Zeit, wo sie halt diese vier, fünf Champions League hintereinander gewonnen haben, war Sergio Ramos so eines der Frontgesichter, natürlich neben Cristiano Ronaldo, darf man nicht vergessen. Aber auch, also 2005 war ja noch ein Ticken vor meiner Zeit und ich hatte auch immer das Gefühl, dass Sergio Ramos aus der Jugend bei Real gekommen ist und eigentlich auch nur für Real gespielt hat. Aber wenn man dann sich damit mehr beschäftigt hat damals, dann war es so, ey, der kam gar nicht aus der Jugend, sondern kam aus Valencia und er war für mich eigentlich immer Prototyp Real Madrid-Spieler.
Ja, er kam aus Sevilla, aber ja, du hast schon recht. Also ich dachte früher als Kind ja auch mal, dass das so ein Real Madrid-Jungspund ist. Aber ja, für 27 Millionen, das war damals ja halt noch eine sehr, sehr stolze Summe, besonders für einen Innenverteidiger. Ich glaube, da waren nur wenige drüber, wie ein Alessandro Nesta, die halt damals schon absolute Weltklasse waren und der war halt 19. Also war schon ordentlich, glaube ich, damals.
Bei meinem Deadline-Day-Transfer hätte ich einiges wählen können. Ich hätte ja auch Cristiano Ronaldo wählen können aus dem letzten Jahr. Ist auch öffentlich geworden am letzten Tag des Transferfensters. Ich hätte auch, wir lieben ihn alle, ich hätte Rafael van der Vaart nehmen können, als er damals zurück zum HSV gewechselt ist. Aber das ist natürlich nicht einer der besten Transfers und der für mich der am meisten prägendsten war, sondern ich bin auch nicht zur ganzen Geschichte zu Carlos Tevez und Mascherano, die 2007 zu West Ham gewechselt sind und da den Abstieg gerettet haben. Aber die ganze Story dahinter, das müsst ihr euch wirklich mal durchlesen. Die haben eigentlich nie West Ham gehört, sondern nur einem südamerikanischen Aktienfonds. Also das war, ist eine ganz wilde Geschichte, war auch sehr illegal alles, was da abgegangen ist und West Ham musste über 30 Millionen an Strafe zahlen danach. Aber das ist eine andere Story, sondern mein Wechsel ist, du hast ihn schon angesprochen, ist Gareth Bale von Tottenham Hotspur zu Real Madrid. Ist auch der teuerste Deadline-Day-Transfer aktuell, wenn ich mich nicht täusche, wenn Antony ihn jetzt nicht überboten hat. Aber ich bin der Meinung, dass es einfach so prägend war, weil er für eine lange Zeit der teuerste Transfer der Welt war und Ronaldo abgelöst hat. Und ja, die Zeit ist nicht ganz so ruhmvoll zu Ende gegangen, aber er hat einiges geliefert. In Madrid hat auch eine Champions League gewonnen. Also den Fallrückzieher, den habe ich immer noch vor Augen, wie er den im Champions League-Finale gegen Liverpool in die Maschen haut. Ein überragendes Tor und auch einer der besten Spieler unserer Generation.
Ja, ich hatte ja Gareth Bale auch in meiner Shortlist quasi, weil er einfach total erfolgreich war bei Real Madrid. Weil er hat ja eben jetzt fünfmal die Champions League gewonnen. Aber ich dachte mir, wenn ich Gareth Bale nehme, dann muss ich eigentlich eher Ronaldo nehmen. Also Ronaldo Nazario, damals von Inter zu Real, weil es halt einfach der Ballon d'Or-Gewinner war, der am letzten Tag des Transferfensters nochmal wechselt. Aber Ronaldo war halt auch nicht so erfolgreich bei Real. Deswegen dachte ich, komm, Sergio Ramos ist irgendwie so ein guter Kompromiss aus beiden. Das kann man mal machen. Aber ja, Gareth Bale hatte ich auch auf meiner Shortlist mit.
Eine Honorable Mention ist wahrscheinlich auch noch Wayne Rooney, wenn man schon mal Vereinslegenden war, der am letzten Tag von Everton zu Manchester United gewechselt ist. Kann man, glaube ich, auch nennen.
Absolut. Und das war ja auch, glaube ich, für 27 Millionen. Ich glaube, das ist eine Parallele noch zu Sergio Ramos. Ja, für mich ist Sergio Ramos Karriere halt einfach nochmal einen Tick höher anzusiedeln als die von Wayne Rooney, weil auch ja, Rooney halt relativ früh schon seine Karriere ein bisschen ja, ad acta gelegt hatte, zumindest seine relevante sportliche Karriere, aber ja, kann man auf jeden Fall dann nennen.
Aber kommen wir mal, bevor wir über die ganzen Transfers in der zweiten Liga reden, kommen wir zum sechsten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und auch er hatte einiges zu bieten, ein richtig geiles Spiel in Kaiserslautern. Aber kommen wir dazu später, sondern ich frage dich zuerst, was war denn für dich der Spieler des Spieltages?
Mein Spieler des Spieltages, ja, wir kommen doch direkt zu Kaiserslautern gegen Magdeburg und du grinst schon. Ich habe nämlich Moritz Broni Kvarteng als Spieler des Spieltages. Zwei Tore, eine Vorlage, die überragend war. Also der Steckpass war ja, eigentlich sehr, sehr stark und er hat eigentlich Magdeburg single-handedly, hat er eigentlich 3 Punkte beschert, hätte Magdeburg sich nicht so dumm angestellt. Also Kvarteng für mich auf jeden Fall der Spieler des Spieltags und auch ein Tor, was überragend war.
Ich kann mich da leider nur anschließen, denn wenn du nach 25 Minuten 3 Scorer auf dem Board hast, ist es für mich sehr, sehr schwer, ganz an dir vorbeizukommen. Denn wie du schon sagst, auch das Tor fand ich überragend. Also da komme ich später nochmal zu sprechen. Und er hat einfach überragend gespielt und das eröffnet auf jeden Fall auch den Druck oder dass es zeigt, dass Lukas Schuler, der jetzt von der Verletzung wieder kam, es jetzt auch nicht leicht haben wird, direkt wieder in die Startelf zu rücken, beziehungsweise andauernde Spielpraxis zu bekommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Kvarteng so gut sein kann. Also er kommt ja auch vom Hamburger SV und da ist er mir irgendwie nie großartig aufgefallen, hat auch nie wirklich Einsatzminuten in der ersten Elf gesammelt. Aber im Systemteams funktioniert er anscheinend.
Also er gehört auch zu den 270 Spielern, die beim HSV ausgebildet worden sind oder irgendwie mal den HSV durchlaufen haben. Ja, ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich sein Tor auch als Tor des Spieltages nehme, weil es gab nicht so wirklich viele Tore, wo ich sage, boah, da, die waren überragend oder sowas. Nicht so wie letzten Spieltag, wo man halt mit Verhoeck, mit Dua, mit Hack ganz viele Tore hatte, wo man sich denkt, so, boah, ja, geil. Ich habe mich im Endeffekt jetzt ganz langweilig für Steven Skripski entschieden, weil es war das. Es war der Siegtreffer in dem Spiel gegen Sandhausen. Er war ansatzlos aus, weiß ich nicht, 25, 28 Metern ins untere Eck und Skripski sowieso derzeit gut drauf. Aber ja, man hätte eigentlich auch fast das andere Tor nehmen können, fand ich.
Ja, es war, fand ich auch mit am schwierigsten, ein Tor des Spieltags auszuwählen. Und ich hatte auch überlegt, ob ich Skripski nehme. Aber ich finde, ich musste Kvartengs Leistung noch mehr honoren, weil ich fand das Tor einfach geil. Es wirkte so fast, als wäre es aus dem Stand gewesen. Verteidiger hat auch nicht damit gerechnet, dass er auf einmal abzieht. Und es sah auch ein bisschen unorthodox aus. Aber es war ein richtig geiles Tor und war, glaube ich, dann zum 3:1, wenn ich mich nicht täusche. Und war eigentlich, wenn Magdeburg sich nicht so dumm anstellen würde, war es eigentlich schon so eine kleine Vorentscheidung. So eine 2-Tore-Führung ist ja eigentlich immer so, hey, gut, wir haben es jetzt hier ein bisschen unter Kontrolle, aber war im Endeffekt dann nicht so.
Bei der Szene des Spieltags habe ich mich extrem schwer getan. Ich habe mich schlussendlich für Hacks Rabona-Pass entschieden, den er durch das komplette Mittelfeld gespielt hatte und dadurch auch eine neue Spielsituation eröffnet hatte. Es hat dazu nichts geführt. Aber ich fand, obwohl ich Bielefeld jetzt auch nicht so stark fand, wie das Ergebnis am Ende ausgesagt hat, dass Bielefeld einen neuen Spielwitz so ein bisschen zeigt und so ein bisschen ja, wieder zu alter Stärke findet. Oder zu ihrer eigentlichen Stärke findet. Und ich fand dieser Rabona-Pass von Hack, der war so ein bisschen befreiend symbolisch. Deswegen habe ich ihn einfach irgendwie, fand ich ganz nett.
Ja, auch Okugawa ist jetzt irgendwie mehr wieder reingekommen. Der hatte ja auch ein Tor, hatte auch eine Vorlage in der ersten Halbzeit machen können, die dann nicht verwertet wurde. Und für mich ist die Szene des Spieltages, hätte ich auch den kolossalen Fehler in der Rostock-Abwehr nehmen können vom 2:0 von Batmat, habe mich aber für die Szene am Samstagabend im Nürnberger Max-Morlock-Stadion entschieden, denn also ich kann bis heute nicht verstehen, wie er, der Schiedsrichter in der Szene bei der ersten Halbzeit auf Offensivfoul entscheiden kann, nachdem Glatzel von hinten komplett weggemäht wurde. Also gut, vielleicht, also vielleicht war es Abseits, aber das ist dann aber auch passives Abseits, denn der Ball ist nowhere near. Und dass da nicht mal der VAR irgendwas sagt, ist für mich, ich kann es nicht, also 0,0 nachvollziehen.
Also ich fand es zum einen sehr gut, dass Glatzel irgendwie ein fairer Sportsmann sein wollte nach dem Spiel und gesagt hat, hey ja, den Elfer, den darfst du nicht geben. Ich finde auch, ich hätte es sehr, sehr hart gefunden, wenn man ihn gegeben hätte, aber das ist halt auf jeden Fall, es ist kein Stürmerfoul. Also Stürmerfoul ist das Letzte, was du da eigentlich entscheiden darfst. Und ja, ich glaube, ich hätte es einfach weiterlaufen lassen. Aber ja, nach den Regeln muss es eigentlich einen Elfmeter geben. Also eigentlich gibt es da keine zwei Meinungen.
Ja, also zur Not lass es weiterlaufen, aber ich verstehe nicht, wie hier, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, Felix Zweier, da stehen kann und wirklich, er guckt genau in dieser Situation, guckt er hin zu Glatzel und zu dem Nürnberger Innenverteidiger, sieht, wie er ihn umräumt und pfeift Offensivfoul, also, hä? Aber ich habe es im Stadion, habe ich es noch nicht mal selber gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt mir was zu essen geholt habe. Von daher natürlich wieder top vorbereitet hier. Und hab dann nur in der Halbzeit, hat mir ein Kumpel geschrieben, so, hey, hast du heute Elfmeter bekommen? Und ich so, hä? Wann denn? Hab ich gar nicht gesehen. Aber naja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Szene, die sehr, sehr heiß mal wieder diskutiert wurde. Und es ist ein bisschen schade, dass irgendwie die Leistung vom HSV eigentlich wieder überschattet wird, so ein bisschen von einer strittigen Schiri-Entscheidung. Das war ja auch eine Woche zuvor schon ein bisschen der Fall, dass das Spiel dadurch ein bisschen überschattet wurde. Ja, hoffentlich kommen da mal wieder ein bisschen ruhigere Spiele auf
In
den Hamburger
Hamburg
SV
ruhigere
zu.
Spiele, glaub's auch selber nicht.
Dann haben wir ja noch die Überraschung des Spieltages. Und da habe ich mal wieder, ich nehme es eigentlich ganz gern, eine Negativüberraschung. Nämlich habe ich den SSV Jahn Regensburg, der ja oft schon als positive Überraschung genannt worden ist. Denn ich hätte eigentlich gedacht, dass sie nach diesem 0 zu 6 gegen Karlsruhe irgendeine Reaktion zeigen. Und ja, sie haben ein klein wenig besser gespielt, haben 2 Tore weniger kassiert, haben dennoch sang- und klanglos 4-0 in Düsseldorf verloren. Also da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Aufbäumen, ein bisschen mehr Kampf irgendwie erwartet von Regensburg.
Ja, ich habe mich auch bei der Überraschung, habe ich mich wirklich extrem schwierig getan, weil für mich kein Ergebnis so die große Überraschung war, sowohl aber auch auf der negativen Seite. Fand ich jetzt, habe ich auch überlegt, nehme ich Regensburg, aber wie überraschend kann ein 4:0 sein gegen einen Aufstiegsanwärter, wenn du die Woche vorher gegen einen Tabellenmittelfeldkandidaten oder Abstiegskandidaten 6:0 verloren hast? Deswegen war ich da so, habe ich mich da schwer getan und ich, heute ist es eine blau-weiße Folge bei mir, es tut mir leid, ich habe mich auch hier für den ersten FC Magdeburg entschieden, denn eigentlich haben sie alles dafür getan, dass sie 3 Punkte holen und dann in der zweiten Hälfte komplett wieder eingesackt und dann noch fast die Partie verloren und dann dass der FCK wieder zurückkommt, eigentlich auch überragend und dann das dumme Eigentor oder das unglückliche Eigentor, sage ich mal, zum 4:4, also wenn man als Überraschung ist, ist es wahrscheinlich das ganze Spiel, denn ich hätte vorher nicht gedacht, dass es so ein krass geiles Spiel wird, obwohl ich mich auf die Partie gefreut habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Torspektakel wird.
Nee, ich hätte tatsächlich, eigentlich hätte ich tippen müssen, so ein langweiliges 0-0 getippt, weil sich irgendwie beide Mannschaften so ein bisschen neutralisieren mit ihrem Spielstil. Aber ja, es war natürlich in der Konferenz sehr, sehr geil mit anzusehen, wie ständig Tor in Kaiserslautern gerufen wurde.
Gut, jetzt habe ich nicht so mitbekommen. Ich war da gerade beim Basketball und habe immer wieder aufs Handy geguckt oder ein Kumpel von mir gefragt, so, yo, yo, wie steht's? Und dann habe ich immer gehört, so, oh, 3-1, 3-3, so, was geht ab? Das hat schon was und freut einen, glaube ich, doch jeden, wenn so viele geile Tore fallen.
Wir haben ja vorhin schon über unseren persönlichen besten Transfer am Deadline Day gesprochen. Und auch in der zweiten Bundesliga ist tatsächlich in den letzten Tagen nicht nur am Deadline Day noch ein bisschen was passiert. Natürlich nicht so viel wie in den europäischen Top-Ligen, wo nochmal mit hier nochmal 20 Millionen und da nochmal 50 Millionen oder wie im Fall von Antony nochmal mit 100 Millionen um sich geschmissen werden kann. Da müssen die Zweitligavereine ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber es ist auch in der zweiten Liga ein bisschen was passiert. Und deswegen wollen wir nochmal so ein bisschen durch die ja, letzten paar Transfers durchgehen. Welcher Verein hat sich nochmal verstärkt? Welcher Verein, ja, musste vielleicht nochmal ein bisschen bluten und einen Spieler abgeben? Und wir haben uns dann schlussendlich dafür entschieden, dass wir quasi chronologisch zeitlich bei dem Transfer von Philipp Clement zum 1. FC Kaiserslautern anfangen, der für mich bereits der Top-Transfer ist, über den wir heute reden. Wie bewertest du denn diesen Transfer vom 1. FC Kaiserslautern?
Ich finde ihn sehr, sehr gut. Klar, er hatte jetzt eine schwierige Zeit in Paderborn letztes Jahr, hat auch nicht so gegriffen, wie sie es wahrscheinlich gedacht hatten oder gehofft hatten. In Stuttgart hat er gar nicht funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber ich erinnere mich halt gerne an seine 18-19-Saison bei Paderborn zurück, wo er in der zweiten Liga 16 Tore und 7 Vorlagen gemacht hat. Also, das ist ein richtig, richtig guter Kicker, kann auch geile Freistöße. Und ich denke, da hat Kaiserslautern ablösefrei einen brutal starken Transfer gemacht. Also da kannst du auf gar keinen Fall meckern. Hat auch im ersten Spiel dann direkt 2 Vorlagen gemacht. Von daher, sag mal so, der funktioniert, glaube ich, beim 1. FC Kaiserslautern und hat, glaube ich, passt perfekt in dieses Team rein und gibt diesem ganzen Angriffsdrittel auch noch die mögliche Kreativität, die es braucht. Und Kaiserslautern ist, glaube ich, mittlerweile mehr als nur ein Mittelfeldkandidat.
Ich glaube nämlich auch, dass er neben Wunderlich diesem Team halt nochmal so ein bisschen mehr Kreativität geben kann. Und das ist ein gestandener Zweitligaspieler, der schon sehr, 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 sehr gute Leistungen in der zweiten Liga abreißen konnte. Ich fand auch seine Leihe letztes Jahr zu Paderborn nicht sonderlich schlecht jetzt. Klar, bei Stuttgart in der ersten Liga hat er nicht funktioniert. Aber ablösefrei für Kaiserslautern, das ist für mich ein Transfer-Coup. Also er kommt aus der Jugend vom FCK, bevor er dann nach Nürnberg gewechselt ist. Das sei vielleicht auch nochmal, also sei vielleicht auch nochmal gesagt, er kommt also zurück zu seinem Jugendverein. Er meinte bereits, dass er schon in der Relegation gegen Dresden im Stadion war und da den Gedanken gefasst hat, er will unbedingt nochmal zurück nach Kaiserslautern. Und ja, für mich ist das jemand, der eigentlich genau noch gefehlt hat im Kaiserslauterner Team und er hat ja auch direkt bewiesen, dass er eine Verstärkung sein kann oder eine Verstärkung ist.
Ja, also ich glaube, da sind auch ein paar andere Zweitligateams bei, die sich auf jeden Fall ärgern und die ihn auf jeden Fall benötigt hätten. Aber blicken wir dann jetzt mal kurz in den Süden der Republik. Nämlich hat die Spielvereinigung Fürth Marco John von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Marco John hat vor 2 Jahren 14 Bundesligaspiele gemacht und war damals, glaube ich, ein Newcomer mit 18 damals dann und hat da auch einige Partien, wie ich es bereits erwähnt, gemacht, auch schon in der Europa League, aber dann in den letzten Jahren irgendwie nachgelassen und will, glaube ich, seine Karriere nochmal jetzt ankurbeln mit einem Transfer in die zweite Liga und ich glaube, das kann eine gute Edition werden für Fürth.
Ich habe Marco John immer eigentlich in guter Erinnerung, weil ich ihn bei Kickbase hatte dann vor 2 Jahren, als er von dem Ausfall von Robert Sko, den ich inzwischen bei Kickbase habe, profitiert hat und da mir, glaube ich, in 3 Spielen 2 Torbeteiligungen gezaubert hat. Also ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn, aber ja, er hat sich bei Hoffenheim halt nicht langfristig nachhaltig durchsetzen können. Ist natürlich auch klar, wenn du halt jetzt auch die Konkurrenz mit Angelino, mit Sko hast, das ist halt schwer für einen jungen Typen, aber ich glaube, der kann Fürth wirklich weiterhelfen. Der ersetzt ja quasi 1:1 Jetro Willems. Und Jona ist halt sehr flexibel einsetzbar. Der kann in der Viererkette spielen als Linksverteidiger, er kann auch verschiedene spielen, wie er es bei Hoffenheim gemacht hat, eben in einem Fünferketten- bzw. Dreierkettensystem. der ist direkt ein Mann für die Startelf, stand ja auch gegen Hannover direkt in der Startelf. Und er hat eben auch so eine Offensivgefahr, die er ausstrahlt. Also ich finde, das ist eigentlich für Fürth ein rundum solides Ding. Und für alle Seiten. Hoffenheim kann seinen Spieler nochmal ein bisschen Erfahrung geben. Er sammelt Erfahrung. Fürth gewinnt einen guten Zweitligaspieler für die linke Seite. So eigentlich, ich sehe da eigentlich nur Positives bisher.
Ja, also so Laien von Bundesliga-Teams zu Zweitliga-Teams sind eigentlich ja immer, okay, nicht immer, es gibt genug Laien, aber sind in den meisten Fällen eigentlich auch sehr zielführend. Dann hat die Spielvereinigung Fürth direkt wieder zugeschlagen, ein paar Tage später, und haben Damian Michalski geholt von einem polnischen Team, das ich
Wisla
gerade,
Plock.
Wisla Plock, ich danke dir, hat da letztes Jahr auf jeden Fall war der Stammspieler in der ersten polnischen Liga, hat 28 Partien bestritten, hat dabei ein Tor, vier Vorlagen gemacht, aber darauf kommt es, glaube ich, nicht an als Innenverteidiger. Aber Fürth hat auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat 500.000 für ihn bezahlt. Und es ist, glaube ich, nötige Hilfe in der Abwehr, die Fürth auf jeden Fall braucht, denn läuft nicht optimal, sagen wir es mal so, der Saisonstart der Fürther.
Nee, absolut. Also ich kann zu dem Spieler selbst jetzt auch nicht so wirklich viel sagen, aber die Fürther Defensive braucht ja nicht jede Verstärkung, die sie derzeit kriegen kann, weil die fängt sich ja konstant mindestens zwei Gegentore. Und ja, 500.000 ist nur Stange Geld. Deswegen zeigt das eigentlich, dass Fürth nochmal ein bisschen Vertrauen hat. Mich wundert das nur immer irgendwie, wenn Zweitliga-Vereine im letzten Tag nochmal so viel Geld in die Hand nehmen. Aber vielleicht hatte Fürth auch erwartet, dass ihre Defensive besser funktioniert. Sind jetzt halt
Ja,
aufgewacht und haben gemerkt, nee, funktioniert doch nicht.
ich glaube, die haben deutlich anderes erwartet zum Saisonstart.
Nicht nur in der Defensive, ja. Ja, dann hat noch Florian Krüger Bielefeld verlassen in Richtung Groningen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das vielleicht eine Saison werden kann, wo Florian Krüger tatsächlich sich so ein bisschen revived. Er war ja eigentlich immer ein sehr interessanter Zweitligaspieler, fand ich. Besonders eben dann bei Aue. Aber ja, bei Bielefeld hat es nicht wirklich funktioniert. Er konnte sich nie nachhaltig durchsetzen. Und scheinbar hat jetzt Daniel Scherning auch gesagt, ja, den Jungen, den brauche ich nicht unbedingt bei mir im Team. Ich setze eher auf andere. Finde ich schade, weil ich ihn eben interessant finde und hätte gedacht, dass vielleicht auch irgendwie ein anderer Zweitligaverein da nochmal zuschlägt. Aber ja, Groningen ist sicherlich auch nicht die schlechteste Karrierestation.
Nee, insbesondere mag ich eigentlich immer den Schritt von Profifußballern in die niederländische Liga, denn da können die sich eigentlich meistens immer richtig gut entwickeln. Also man muss ja nur nach Amsterdam gucken, man muss jetzt gerade nur nach Eindhoven blicken, was wie viele, ich glaube, die haben nach 5 Spielen hat die PSV schon 22 Saisontore und Xavi Simmons und Gakpo stehen bei jeweils 6 Saisontoren. Also insbesondere junge Spieler können sich da, glaube ich, gut entwickeln, gut. Florian Krüger ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber um einfach generell mit 23 hat er klar noch Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, so ein Schritt in die Eredivisie ist immer gut für eine Karriere eines Spielers. Auch wenn es jetzt schade für uns ist, dass er nicht mehr in der zweiten Liga spielt, aber ich glaube, er wäre auch nicht allzu viel zum Zug gekommen bei der Arminia leider.
Absolut, er wäre auch eher als Joker da gewesen. Aber ja, die Eredivisie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass man da auch ein bisschen ruhiger arbeiten kann. Gut, Bielefeld, zweite Liga ist jetzt auch nicht das Medienecho der Bundesrepublik. Aber ja, ich finde eigentlich die Niederlande auch immer ganz, ganz charmant, wenn man da hinwechselt. Also würde ich zumindest, wenn ich Profifußballer wäre, würde ich auch ganz interessant finden für meine Karriere.
Wäre das Knie nicht gewesen, ne?
Wäre das Knie nicht gewesen, wäre natürlich auch deutlich mehr als in die niederländische Liga drin gewesen.
Ja,
Das
natürlich,
machen wir uns
natürlich.
nichts vor.
Hätten wir dich genannt beim teuersten Transfer-Deadline-Day der Geschichte, ne?
Achso, ja, ich wollte gerade sagen, bei der Geschichte nicht in der zweiten Liga. Also die Liga hätte ich gar nicht in Betracht gezogen dann.
Auf jeden Fall.
Ja, dann der nächste Transfer ist Blendi Idrisi. Es tut mir leid. Ich habe ein I zu viel gerade gesehen. Ja, der hat eigentlich letzte Saison ja bei Schalke ja, eine Joker-Rolle gehabt in der zweiten Liga. Es wechselt jetzt zu Regensburg. Ist ja eher so ein offensiverer Mittelfeldspieler. Ich denke, Regensburg kann in der Offensive, und da kommen wir später ja auch nochmal zu, eigentlich jede Verstärkung gebrauchen. Das ist wie bei Fürth in der Defensive. Denn die Offensive funktioniert bei Regensburg einfach nicht. Das, was sie am Leben erhalten hat in den ersten Spieltagen, war ja die Defensive, die starke. Aber ja, ich denke, Idrisi kann da ja vielleicht nochmal ein bisschen Impulse setzen und den Konkurrenzkampf anheizen.
Ja, aber ich würde auch nicht allzu viel erwarten, denn ich dachte, Idrisi wäre auch ein bisschen jünger. Ich habe gerade gesehen, dass er schon 24 ist. Also ist jetzt nicht mehr so ein Jungspund. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass er vielleicht 21 ist, denn er ist vor 2 Jahren ja auch erst in den Profikader gekommen, aber hat davor halt nur Regionalliga gespielt. Von daher, ich glaube, da kann man nicht allzu viel erwarten. Ist halt ein Lotterieticket, sage ich jetzt mal. Da machst du nichts mit falsch, kannst gewinnen, aber wie gesagt, das wird auch niemand sein, auf den jetzt Jan Regensburg jetzt, glaube ich, groß bauen wird. Würde mich auch wundern.
Ja, obwohl Regensburg ja auf ein paar Spieler setzt, die halt, ja, wo man es vorher nicht erwartet hätte. Yildirim spielt jetzt eine größere Rolle, als man irgendwie vorher erwartet hätte. Aber ja, wie gesagt, allein schon halt irgendwie ein bisschen Konkurrenzkampf da im Kader ankurbeln. Ich glaube, das ist nicht schlecht in der derzeitigen Situation, dass auch mal die Spieler, die derzeit nicht performen, halt wissen, okay, wir sind hier nicht festgesetzt.
Dann ist der nächste Transfer, ich glaube, den möchtest du sehr gerne vorstellen, denn Hannover 96 hat einen Bayern-Spieler ausgeliehen, zu dem du bestimmt tausend Sachen sagen kannst, den du seitdem er 14 ist beobachtest.
Ja, also neben einem Weltmeister hat man jetzt also auch noch einen UEFA Champions League-Sieger im Kader. Er ist zwar nicht offiziell UEFA Champions League-Sieger, aber er hat mit der Trophäe gepostet auf Instagram 2020. Es ist ja fast das Gleiche. Also, ich meine, Ron-Robert Ziele hat auch nicht wirklich viel zur Weltmeisterschaft beigetragen, da sind wir mal ehrlich, obwohl er offiziell Weltmeister sogar ist. Also, ich fand das halt
Kevin
nur ganz.
Großkreuz ist Weltmeister. Es ist immer jedes Jahr aufs Neue.
Erik Durm ist auch Weltmeister, also wir haben
Ja,
sogar zwei
das ist noch
Weltmeister
okay.
in der zweiten
Erik
Liga.
Durm finde ich noch okay. Erik Durm finde ich wirklich noch okay. Aber ein Kevin Großkreuz.
Aber wieso ist Erik Durm okayer als Kevin Großkreutz oder Ron-Robert Ziele? Die haben beide im Turnier nicht. Komm, wir driften ab. War eine komische Weltmeisterschaft, auch wenn Deutschland am Ende gewonnen hat, finde ich bis heute. Ist eine sehr komische Weltmeisterschaft gewesen. Auf jeden Fall Bright Array MB. Ich hoffe, das ist die richtige Aussprache des Namens. Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie so wirklich oft gesehen. Ich habe ihn dieses Jahr in Köln beim Testspiel gegen den AC Mailand live gesehen. Ist mir da aber auch jetzt nicht sonderlich positiv oder negativ in Erinnerung geblieben. Gut, war jetzt auch vielleicht schwierig. Gegen Giroud sieht eigentlich jeder Verteidiger alt aus. Obwohl Giroud ja auch schon 92 Jahre alt ist. Er hat ja bei Köln, wo er jetzt zur Leihe war, nicht so gut funktioniert. Beziehungsweise hat sich halt nicht durchsetzen können in der ersten Mannschaft. Wo er ja bei den Bayern schon das ein oder andere Spiel gemacht hatte, zumindest in der Champions League. Das ein oder andere Spiel, ich sehe gerade, er hat ein Spiel gemacht und das war das in der Champions League gegen Atletico Madrid. Ja, ansonsten, er ist sogar ein West Ham-Schützling, dann kannst du ja vielleicht sogar ein bisschen mehr dazu erzählen.
Müsste ich eigentlich, aber
Auf
der
jeden
ist ein
Fall.
West Ham Schützling. Also bei Transfer sehe ich gerade nur, dass er in der Norwich Jugend gespielt hat und dann bei Chelsea. Also.
Hier steht auf jeden Fall, dass er für die West Ham United U18 ein Spiel gemacht hat.
Oh.
Naja, jedenfalls ist halt, glaube ich, einfach eine weitere Kaderoption für Hannover 96. Er ist ja auch jetzt erstmal nur für ein Jahr geliehen. Und Hannover stellt ja gerade auf die Dreierkette so ein bisschen um. Ich würde RMB nicht ganz fürs Wochenende ausschließen. Krainsch fällt vielleicht aus. Das heißt, er kann vielleicht sogar direkt seinen ersten Einsatz sammeln. Und vielleicht ist dieser Schritt in die zweite Liga genau der richtige, den er braucht. Denn das ist noch ein mega junger Typ. Der ist 2003 geboren. Also er ist 19 geworden dieses Jahr. Und ich glaube, so ein Jahr zweite Liga tut, glaube ich, einem Spieler in dem Alter sehr, sehr gut, besonders weil bei Bayern hat er halt auch nicht unbedingt die kurzfristige Perspektive.
Nee, also es ist immer noch der FC Bayern und es ist im Vergleich immer noch Hannover 96. Also ich glaube, das ist, ja, du brauchst nicht mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, die sind nicht ganz auf einer Ebene. Aber blicken wir dann jetzt zum nächsten HSV. Neben Hannover hat auch der Hamburger SV am Transfer Deadline Day, beziehungsweise am Tag vorher einiges gemacht. Und zwar wurde aus Frankreich der französische U20-Nationalspieler William Michael Brensoise geholt für 700.000. Mit Boni kann diese Ablösesumme noch auf 1 Million hochgehen und ist der nötige Rechtsverteidiger im Kader. Also, ich hätte mich auch gewundert, wären wir nur mit Moritz Heier in die Saison gegangen, denn insbesondere in den letzten paar Partien war er nicht so stark. Gut, gegen Nürnberg hat er jetzt eine Vorlage gemacht, aber insbesondere gegen Darmstadt war er wirklich brutal schlecht. Und da ist nötige Konkurrenz drinne, braucht man unbedingt, um auch zu zeigen, so, hey, du kannst dich nicht ausruhen. Und man müsste sich vorstellen, ein Moritz Heier verletzt sich mal, dann stände man da ohne Rechtsverteidiger da, aber das hat man jetzt abgewendet, indem man einen sehr jungen, der 18 ist, einen sehr jungen französischen Verteidiger geholt hat, der, glaube ich, auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat und für 700.000 ist das quasi geschenkt bei einem Marktwert von 2 Millionen.
Ja, wäre trotzdem schon fast der teuerste Transfer in der zweiten Liga. Aber ja, auf jeden Fall ist es richtig, der HSV brauchte auf der Rechtsverteidigerposition nach dem Abgang von Jamra noch irgendwie zumindest personelle Verstärkung. Denn Haier passt meiner Meinung nach auch nicht so ins System Walter, obwohl ich Haier an sich ganz stark eigentlich finde für die zweite Liga. Aber ja, so ein junger, aufstrebender Rechtsverteidiger, der kann vielleicht auch noch ein bisschen dafür ja, den nötigen Konkurrenzkampf sorgen und kann vielleicht auch langfristig auf jeden Fall eine ernstzunehmende Alternative sein. Ich denke, ja, erstmal muss man die nächsten Wochen ein bisschen schauen. Der Junge ist 18, ist jetzt, ja, hat seinen Heimatverein quasi verlassen, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie. Besonders wenn man ihn halt so stark unter Marktwert verpflichten konnte.
Dann haben wir es letzte Woche schon angesprochen. Aaron Opoku wechselt zum FC Kaiserslautern. Da beträgt die Ablösesumme 200.000 Euro. Sowohl hat der HSV auch eine 25-prozentige Weiterverkaufsgebühr und eine Rückkaufoption. In welcher Höhe die ist, steht wohl in den Sternen, aber ich würde einfach mal grob schätzen im Bereich 2 Millionen vielleicht, 1 Million, 2 Millionen, damit auch da der FCK dann Gewinn machen würde. Und ich denke einfach, dass es für alle Seiten eine Win-Win-Win-Situation ist, denn Opokus Zeit in Hamburg war leicht angezählt nach dem letzten Spiel gegen Darmstadt und auch so hat er seine gegebenen Chancen nicht so genutzt, wie wir es hätten oder wie es der Plan war, denn er hat ja, wie wir schon mehrmals angesprochen haben, eine extrem starke letzte Saison bei Osnabrück gespielt und ja, kann das jetzt beim FCK zeigen und ich denke, dass es auch wie das passt auf jeden Fall.
Ich würde auch sagen, schafft er es auch nur ansatzweise irgendwie das Level, was er letztes Jahr in Osnabrück gezeigt hat, auf die zweite Liga zu bringen und dem Kaiserslautern kann er dann eigentlich schon direkt weiterhelfen, auch wenn er vielleicht nur Joker-Minuten sammelt oder sowas. Erstmal, ich glaube, der Offensive von Kaiserslautern tut so ein Spielertyp nochmal gut. Natürlich muss man auch sehen, er ist jetzt erstmal noch ein paar Wochen ja, gesidelined aus guten Gründen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein junger, interessanter Spieler und Kaiserslautern hat seine Offensive auf jeden Fall nochmal verstärkt.
Seine Defensive verstärkt mit einem HSV-Spieler hat der SC Paderborn und das ist ein Transfer für mich, da ich habe den nicht verstanden. A, warum der HSV Maxi Rohr jetzt abgeben will. Gut, es kam heraus, dass Maxi Rohr selber auf Jonas Beuth zugegangen ist und hat gesagt, so, hey, ich möchte wechseln. Wechselt dann zu einem Verein, zu dem er schon im Frühjahr 2020, bevor er zum HSV gewechselt ist, kurz zu einem Transferzustand. Also er war wohl auch schon länger auf der Scouting-Liste beim SC Paderborn. Aber ich weiß nicht, ob er in diesen Lukas Kwasniok-Fußball jetzt reinpasst. Und er wird wahrscheinlich jetzt bei Paderborn jetzt nicht wie beim HSV manchmal Achter spielen, sondern wahrscheinlich eher wieder nach hinten auf der Sechserposition oder auf der Innenverteidigerposition zu finden sein und wird da einfach Kadertiefe sein. Ist jetzt eine Leihe für ein Jahr und dann hat der SC Paderborn eine Kaufgebühr von 1 Million Euro für Maximilian Rohr.
Ja, wenn sie die natürlich ziehen, wäre das, denke ich mal, für den HSV ein ganz gutes Geschäft. Haben sie ja früher 280.000 geholt. Aber ja, ich sehe ihn jetzt bei Paderborn auch erstmal eigentlich nicht in der Startelf, weil dieses Mittelfeld aus Schallenberg, Muslia, Justwahn, Leipertz, das funktioniert ja eigentlich sehr gut. Aber ja, wenn du aus der Dreierkette da einer wegbricht, dann ist Rohr natürlich auch eine erste Alternative, der da direkt zu tragen kommt. Aber ich verstehe es auch aus Hamburgs Sicht nicht unbedingt, weil er hat ja eigentlich auch Minuten gesammelt diese Saison. War zumindest ein guter Rotationsspieler. Ja.
Hat jedes Spiel gemacht, außer das letzte in Nürnberg. Hat er in jedem Spiel drei Stück sogar von Anfang an gespielt. Also ist ein bisschen fragwürdig, bin ich ehrlich.
Ja, es ist schon ein bisschen komisch, dass man so einen Spieler dann am letzten Tag der Transferperiode nochmal abgibt. Aber ja, wenn er jetzt selbst auf den Sportvorstand oder Sportdirektor Jonas Beuth zugegangen ist, dann ja, weiß nicht. Vielleicht wollte er ein bisschen mehr Spielzeit, vielleicht sieht er die bei Paderborn. Ich sehe sie nicht bei Paderborn, aber ja,
Nee,
man
ich
weiß im
auch
Endeffekt immer
nicht.
nur die Hälfte.
Richtig, aber ich würde auch schätzen, dass jetzt ein Moritz Haier, wenn sich ein Mikkel Brünshaus mehr einbringt, dann ein Haier wieder auf die Achterposition rücken kann. Und es kommt ja auch ein Anssi Suhonen kommt wieder. Also da hat der HSV auf jeden Fall einige Spieler, die da spielen können auf der Position. Und das ist jetzt Maxi Rohr entscheidet, glaube ich, nicht über Aufstieg und Abstieg, inwiefern er mit Paderborn aufsteigt und der HSV in der zweiten Liga bleibt.
Das wäre natürlich eine sehr kuriose Geschichte, die so
Kannst dich schon auf
bestimmt
die
noch nie
Folge dann
vorgekommen
freuen.
wäre. Ja, meine Vorfreude ist grenzenlos. Die nächste Vorfreude ist vielleicht bei Eintracht Braunschweig zu finden, denn sie holen, finde ich, einen sehr, sehr guten Zweitliga-Verteidiger, also der mit dem Potenzial, ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger zu sein, mit Nathan Demedina von Arminia Bielefeld, der sich dort nicht durchsetzen konnte, der aber auch schon Erstliga-Erfahrung sammeln konnte. Und ja, es ist, wie eigentlich schon oft gesagt, heute, es ist ein Spieler, den Eintracht Braunschweig eigentlich auf jeden Fall gebrauchen kann, beziehungsweise den der aufnehmende Verein gebrauchen kann, weil die Defensive von Braunschweig kann eigentlich auch jede Verstärkung gebrauchen, die sie da finden können.
Ja, insbesondere eigentlich auch hätten die im Sturm jetzt noch wenig jemanden gebrauchen können. Also sie haben ja Anthony Utter geholt. Aber wie wir in Bielefeld gesehen haben, ist der vor dem Tor auch nicht der allerbeste, da das Spiel in andere Bahnen lenken können, wenn er das Tor getroffen hätte. Hat er nicht, aber auf jeden Fall, also bei Braunschweig ist, glaube ich, wir haben es in der Saison-Preview, haben wir es ja schon gesagt, dass der Kader mit am, oder der schwächste Kader der Liga ist. Und es zeigt, also sie zeigen eigentlich, dass sie Fußball spielen können in einigen Situationen. Also manche Konter sind echt, echt richtig stark gespielt. Aber irgendwas fehlt da noch und dass sie jetzt halt einfach versuchen, mit Spielern wie zum Beispiel Demedina das aufzufangen, ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise.
Auf jeden Fall. Also, ich denke, Demedina wird dem Kader auf jeden Fall weiterhelfen und ist auf jeden Fall nicht schlechter als das, was bei Braunschweig schon vorhanden ist. Denn ja, wie gesagt, er bringt Erstliga-Erfahrung mit. Er hat jetzt auch in der ersten Liga nicht allzu katastrophal gewirkt und dann sollte er es eigentlich in der zweiten Liga eigentlich auch hinkriegen, auch wenn er sich jetzt bei Bielefeld nicht nachhaltig durchsetzen konnte.
Nee. Wie du es eben schon angesprochen hast, ist Jethro Williams, der Vertrag wurde mit ihm, beziehungsweise ihm, zwischen ihm und der Spielvereinigung Fürth aufgelöst. Ja, hat nicht funktioniert und gibt ihm noch die Möglichkeit, über die Transferperiode hinaus zu wechseln und einen neuen Verein zu finden.
Ja, es wundert mich tatsächlich eigentlich, dass Jethro Willems erst 28 Jahre alt ist. Ich hätte jetzt den irgendwie schon auf über 30 taxiert und sein Körper funktioniert ja auch wie ein Körper, der schon einem 50-Jährigen gehört. Wenn man seine ganze Verletzungshistorie auf seine Karriere mal ansieht, weil ich habe eigentlich gedacht, als Fürth ihn geholt hat, obwohl man da schon wusste, wie verletzungsanfällig er ist, dass Willems ein sehr, sehr starker Spieler werden kann. Aber ja, jetzt mit John ja schon direkt ersetzt. Und ist, glaube ich, jetzt auch sportlich nicht der allergrößte Verlust in der jetzigen Situation verführt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Sonst hätten die es, glaube ich, auch nicht gemacht. Kein großer sportlicher Verlust ist auch Marco Johansson, der vom HSV nach Bochum ausgeliehen wird, von der zweiten Liga in die erste Liga ausgeliehen wird. Hat man, glaube ich, auch nicht allzu oft. Ist da als dritter Torwart eingeplant, denn der Ersatztorwart bei Bochum hat sich verletzt und auch langfristig verletzt. Deswegen ist eine günstige Alternative Marco Johansson. Ist eher negativ im Training aufgefallen und war jetzt auch nicht einer der besten Transfers der letzten Jahre beim HSV. Und der HSV hat den ganzen Sommer schon einen Abnehmer für ihn gesucht und hat ihn jetzt mit dem VfL Bochum gefunden.
Ja.
Dachte ich mir. Kommen wir dann wahrscheinlich lieber zu Mateo Klimovic, der von Stuttgart nach Bielefeld ausgeliehen ist und ich glaube, ein richtig, richtig geiler Fußballer ist und ja, aber Bielefeld auch probieren kann. Ich mag es jetzt nicht so, denn vielleicht nimmt Okugawa den Platz weg, aber das denke ich nicht. Okugawa viel zu gut dafür, dass da ein Mateo Klimovic kommt und seinen Platz klaut.
Ja, also ich glaube, Okugawa muss sich da jetzt auch nicht so die Gedanken machen, aber Klimovic wird auf jeden Fall eine Rolle spielen bei Bielefeld und auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, denn Klimovic hat ja sogar in der Bundesliga schon bewiesen, dass er Bundesliga-Niveau haben könnte. Das hat er zum Beispiel in der Aufstiegssaison von Stuttgart, hat er 25 Spiele von, zumindest stand er in 25 Spielen auf dem Platz, hat er auch 4 Torbeteiligungen hingekriegt, hat jetzt aber seitdem halt immer weniger gespielt, letzte Saison auch schon nicht mehr so wirklich über die Joker-Rolle hinausgekommen, diese Saison noch gar nicht im Einsatz gewesen. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der halt alle möglichen Positionen bei Bielefeld begleiten kann, sowohl außen als auch Mitte und auf jeden Fall auch ein Spieler, ja, Konkurrenzkampf anheizen, ein junger Spieler, der sich entwickeln kann noch und ich denke, Bielefeld macht da nichts falsch.
Auf gar keinen Fall. Dann haben wir am Transfer-Deadline-Day ein Hattrick an Transfers gesehen an der Kogge. Hansa Rostock hat drei Spieler verpflichtet und alle drei Spieler zur Laie. Aber das waren alles drei, glaube ich, richtig gute Transfers, die auch weiterhelfen können. Und zwar haben sie Lukoki aus Mainz ausgeliehen, Rick van Drongelen von Union Berlin und Dongyong Lee von, also aus Japan, aber war vorher 1,5 Jahre oder vorher 1 Jahr jetzt bei, oder ein halbes Jahr bei Schalke. Und ja, ist jetzt wieder in der zweiten Liga, nachdem er letztes Jahr nicht allzu viele Spiele gemacht hat, nachdem er sich direkt am Anfang verletzt hat. Wie findest du die drei Transfers?
Ich finde eigentlich tatsächlich, dass sich Rostock nochmal extrem verstärkt hat. Denn allein Lukoki ist eigentlich ein sehr solider Linksverteidiger für die zweite Liga. Der war ja auch bei Hannover 96 im Gespräch, bevor dann Derrick Köhn gekommen ist. Denn der hat in der ersten Liga bereits bei Bielefeld gezeigt, dass er kein allzu schlechter Fußballer ist und besonders für die zweite Liga eine Verstärkung sein kann. Gleichzeitig Rick van Drongelen hat ja vielleicht mit dem Schritt zur Union Berlin so ein bisschen seine Karriere in Stocken gebracht, kann man vielleicht so sagen. Und Lee, ja, kann ich nicht viel zu sagen. Er hat ja eine Partie, glaube ich, für Schalke gemacht. Muss man sehen, wie er Rostock jetzt weiterhelfen kann. Aber besonders in der Defensive mit Van Drongelen und Lukoki finde ich diesen Dreierpack eigentlich ganz solide.
Ja, aber Rick van Drongelen muss man auch sagen, die letzten 2 Jahre waren, glaube ich, auch eher solchen Jahre bei ihm. Sein letztes Jahr in Hamburg hat er noch 4 Zweitligaspieler gemacht, denn er musste sich von einem Kreuzbandriss erholen. Und ja, dann der Schritt zu Union Berlin. Ich dachte eigentlich, dass es ein guter wäre und er da funktionieren kann, denn er ist Kämpf, er steht für Kampf, er ist ein Kämpfer. Und das passt, glaube ich, jetzt auch nach Rostock, um ehrlich zu sein. Also der wird da auf jeden Fall mit den Fans und all dem. Das ist ein richtig aggressiver Fußballer auf jeden Fall. Aber auch seine Leihe nach Belgien hat ja nicht geklappt. Dann war er in der vergangenen Saison auch in einem Autounfall verwickelt, den er jetzt zum Beispiel gut überstanden hat. Aber der muss seine Karriere jetzt wieder in Lauf bekommen. Und ich denke, dass er das in der zweiten Liga, und ich hoffe es für ihn, dass er das in der zweiten Liga jetzt auch hinbekommt bei Hansa Rostock. Aber es sind alles drei, wie ich schon gesagt habe, echt starke Transfers voraus. Und damit haben sie sich in allen drei Teilen des Fußballfelds für mich meiner Meinung nach echt gut verstärkt und kann man auf jeden Fall gespannt blicken, wie sich die drei Spieler jetzt reinspielen über die kommenden Wochen.
Ja, und man muss ja eigentlich auch mal festhalten, dass Hansa Rostock immer noch eine Mannschaft baut, die nicht absteigen soll. Obwohl ich sie tatsächlich eigentlich ganz, ganz solide sehe für die Endplatzierung in der Tabelle, ist es ja trotzdem eigentlich der Plan, erstmal den Klassenerhalt weiterhin zu schaffen. Und da finde ich, zumindest eben Rick van Drongelen und Anderson Lokoki sind eigentlich Spieler, die das Potenzial haben, im höheren Regal der zweiten Bundesliga auf jeden Fall Leistungen zu bringen. Von Dongjong Lee, wie gesagt, ich kann da nicht so wirklich viel zu dem Spieler sagen. Aber zumindest Drongelen und Van Drongelen und Lukoki haben da auf jeden Fall das Potenzial zu und sind, denke ich, spielerisch auch nochmal Upgrades zu dem, was Rostock bisher defensiv so ab und zu mal gezeigt hat, obwohl sie ja eigentlich manchmal ganz sattelfest stehen, manchmal überhaupt nicht. Ist ja immer noch so ein bisschen Woche für Woche so ein bisschen unterschiedlich und ja, sind beides junge Spieler. Lukoki hat bei Mainz nicht funktioniert, aber war eben bei Bielefeld eigentlich auch in der Aufstiegssaison bei Bielefeld in der ersten Liga größtenteils gesetzt. Und ja, Van Drongelen, wie du schon gesagt hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr passender Spieler für Hansa Rostock, zumindest von der Mentalität her.
Dann hat kurz vor Ablauf der Transferperiode Eintracht Braunschweig noch einen rausgehauen. Und zwar haben sie Filip Benkovic von Udinese Calcio ausgeliehen. Und Filip Benkovic muss man, falls man ihn nicht kennt, muss man zu sagen, gut, der hat jetzt in der Serie A aktuell noch nicht so gut funktioniert, auch in der Premier League bei Leicester City nicht. Aber er ist vor 4 Jahren für sage und schreibe 14,75 Millionen zu Leicester City gewechselt. Also da steckte eigentlich mal sehr viel Potenzial drin in dem Spieler und er hat es jetzt nicht so gezeigt, ist mittlerweile jetzt auch 25 Jahre alt und es überrascht mich, als ich den Namen gesehen habe, Filip Benkovic zu Eintracht Braunschweig, wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht irgendwie miteinander verbunden.
Ja, Filip Benkovic ist ja, glaube ich, auch eine Football-Manager-Legende. Ich glaube, der war früher sehr, sehr stark in den früheren Teilen, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber im aktuellen Safe hatte ich ihn auch und habe ihn dann, glaube ich, für 15 oder 20 Millionen zu Leipzig oder zu Hertha abgeschippert. Und hey, eigentlich ein geiler Spieler. Aber
Ja, ich tue mich mit solchen Spielern immer ein bisschen schwer, die halt einfach die letzten Jahre kaum Spielzeit hatten. Denn man muss halt sehen, er hat letzte Saison bei Udinese 2 Spiele gemacht und 6 Minuten gespielt. Hat sogar in einem Spiel in der Primavera, also in der Jugend von Udinese, dann nochmal mehr Minuten gesammelt. Davor die Saison in der zweiten von Leicester City, also in der Premier League 2, hat er 2 Spiele gemacht. Davor in der Championship 1 Spiel für Cardiff. Davor 10 Spiele, also 19-20 für Bristol. Also seine letzte Saison, wo er eigentlich mehr als 10 Spiele gemacht hat, war 18-19, als er zu Celtic Glasgow ausgeliehen war. Und da frage ich mich halt schon, es muss ja Gründe haben. Ich weiß nicht, wie es um die Verletzungshistorie von Filip Benkovic steht. Und er ist sicherlich ein sehr, sehr talentierter Fußballer oder war es vielleicht mal. Er ist eine ganz schöne Kante, nachdem ich ihn mir nochmal angesehen habe. Und es gilt das gleiche wie für Nathan De Medina. Ich glaube, er kann Braunschweig weiterhelfen. Wenn er irgendwie sein Potenzial auf die Kette kriegt, dann ist das eine Verstärkung. Aber es ist halt immer die Frage, ob Spieler, die so lange eigentlich kaum gespielt haben, wie schnell die brauchen, um wieder in richtige Match-Fitness reinzukommen.
Also wirklich verletzungsanfällig ist er jetzt nicht. Der war, hat einmal 12 Spiele bei Celtic verpasst mit einer Knöchelverletzung und einmal eine Hüftverletzung für 1,5 Monate gehabt. Das ist jetzt auch nichts sowas, was man sagen kann, hey, der ist jede Saison verletzt, wie zum Beispiel ein Joscha Wagnermann.
Ja, dann spricht das ja eigentlich nur noch mehr gegen seine fußballerischen Leistungen in den letzten 3, 4 Jahren, dass er da halt, egal bei welchem Verein er war, es nicht mal zu einer Reservistenrolle geschafft hat, sondern meistens sogar in den zweiten Mannschaften oder eben bei Udinese in der Jugend irgendwie dann zum Einsatz kam.
Hey, vielleicht dieses Jahr in Braunschweig, vielleicht ist es da sein
Ja,
Breakout-Jahr.
natürlich, Braunschweig ist ja auch nochmal ein ganz anderes Level als Udinese aus der ersten italienischen Liga, ein Mittelfeldverein oder als Leicester City, das ist ja ganz klar. Aber ich meine, er hat es ja nicht mal in der zweiten englischen Liga geschafft, überhaupt mehr als ein Spiel zu machen 2021. Und das muss ja einen Grund haben, wenn er bei so vielen verschiedenen Vereinen kaum Spiele hinkriegt. Aber im Endeffekt ist es eine Leihe. Also ich meine, wenn es nicht funktioniert, bricht Braunschweig die ab und das war's. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie für ihn bezahlen. Wahrscheinlich nicht so viel, weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht genommen. Es ist, denke ich mal, eine Low-Risk, High-Reward-Leihe.
Definitiv. Dann war der letzte Transfer in dieser Sommertransferperiode ging zum SSV Jahn Regensburg. Und zwar haben sie Dario Witzinger vom Wolfsberger AC ausgeliehen und ist ein Mittelstürmer, hat in dieser Saison schon 9 Einsätze gehabt, 5 davon in der Bundesliga, also in der österreichischen Bundesliga, 3 in der Quali oder in der European Conference League Qualifikation. Und eine im ÖFB Cup hat dabei 3 Tore geschossen und frage mich, warum sie einen Spieler abgeben, der 3 Tore geschossen hat und in jedem Wettbewerb schon zu Einsatz gekommen ist. Aber vielleicht denken sie, dass er bei Jahn Regensburg dann mehr spielen wird. Ich kann nicht allzu viel zu diesem Spieler sagen, denn ich kenne ihn nicht. Und ist, glaube ich, auch nicht schlecht, dass Jahn Regensburg vielleicht nochmal zulegt, obwohl sie auf der Stürmerposition mit Andreas Albers eigentlich ganz gut besetzt sind.
Ja, man muss natürlich dazu sehen, dass Regensburg eigentlich immer Doppelspitze spielt mit Owusu und Albers und Owusu halt nicht so top bisher spielt in den letzten Wochen. Und ich denke, ja, wie ich schon oft gesagt habe, ich glaube, ein bisschen Konkurrenzkampf tut da den Leuten immer mal gut, dass sie halt nochmal ein bisschen ihr Leistungsniveau anheben. Denn Owusu ist ja eigentlich ein Spieler, der es auch kann. Witzinger kann ich auch nicht viel zu sagen. Anscheinend hat Wolfsberg 800.000 Mal für ihn bezahlt. Das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld, denke ich, auch für die österreichische erste Liga. Und ja, seine Zahlen, 85 Spiele, 17 Tore und 11 Vorlagen, klingen jetzt auch nicht allzu schlecht. Aber ja, inwiefern er jetzt Regensburg direkt weiterhelfen kann, das kann ich auch nicht unbedingt beurteilen. Ich habe den Wolfsberger AC nicht so oft verfolgt und besonders nicht Dario Witzinger im Genauen. Aber ich denke auch hier, ich wiederhole mich, ich denke, jede offensive Verstärkung kann Regensburg weiterhelfen.
Bist nicht zufrieden also aktuell mit den Regensburgern?
Mit der Regensburger Offensive im Genauen nicht und generell auch nicht, nein. Ich glaube, dass man würde sich auch ins Gesicht lügen, wenn man sagen würde, dass diese Leistung von Regensburg irgendjemanden zufriedenstellen.
Das stimmt allerdings. Kommen wir dann, blicken wir mal auf den kommenden Spieltag. Was ist denn so eine Partie, auf die du dich am meisten freust?
Ja, wir hatten ja schon im Vorgespräch zum heutigen Podcast so ein bisschen gesehen, oh, der Spieltag diese Woche ist ein bisschen schwächer von den Ansetzungen her als die letzten Wochen, aber das macht ja nichts. Es sind ja trotzdem vielleicht torreiche Partien dabei. Ich Ich muss sagen, meine Partie, auf die ich mich am meisten freue, ist am Sonntag um 13:30 Uhr Darmstadt gegen Arminia Bielefeld. Man kann jetzt sicherlich auch Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf am Freitagabend nennen. Aber ich finde Bielefeld halt weiterhin einfach total interessant, weil man noch nicht so richtig weiß, was man von ihnen erwarten kann jetzt unter Schärning. Darmstadt ist eine sehr starke Mannschaft derzeit, die gegen Heidenheim auch durchaus hätte gewinnen können. Ja, war 2-2 vielleicht ein bisschen unglücklicheres Ergebnis. Aber ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall am meisten drauf. Ansonsten sind es Partien, wo man auf jeden Fall überall irgendwie einen Favoriten herauspicken kann. Aber ja, auch sicherlich die 20:30 Partie am Samstagabend, Hamburg gegen Karlsruhe. Karlsruhe, die derzeit richtig gut drauf sind, ist sicherlich eine interessante Partie.
Ja, du hast es schon angesprochen, die Partie, auf die ich mich am meisten freue, ist Heidenheim gegen Düsseldorf heute Abend. Denn beides Aufstiegskandidaten, beide müssen Siege holen, um oben dran zu bleiben. Und ist, glaube ich, sehr interessant und kann ich jetzt vorher keinen Sieger tippen, denn auch Düsseldorf hat ja schon seine schwächeren Spiele, zum Beispiel gegen Braunschweig vor 2 Wochen. Und ja, ich glaube, da kann Heidenheim zu Hause auf jeden Fall was holen.
Absolut, das ist ja auch eine Partie, die eigentlich sehr ausgeglichen sein sollte, wenn man jetzt nur tabellarisch guckt. Ist ja Heidenheim der Vierte gegen Düsseldorf den Fünften, beide nach 6 Spielen mit 11 Punkten. Es ist halt immer so ein bisschen jetzt die Spiele, um zu zeigen, ja, wir wollen weiter nach oben oder wir können weiter nach oben oder wir müssen vielleicht doch eher ins Mittelfeld schauen. Aber prinzipiell sehe ich beide im Aufstiegsrennen langfristig auch dabei. Und ja, sicherlich ist es sportlich die beste Partie.
Definitiv auf das Wort kann man doch, glaube ich, den heutigen Podcast beenden. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein paar Kommentare bei Twitter da und falls ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt, lasst es uns wissen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.